Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Mit Berichten, Reportagen und Interviews. Redakteur am Mikrofon, Peter Kapern.
Uhr ist es, meine Damen und Herren, und ich sage noch einmal guten Morgen und willkommen bei unserer Frühsendung. Ein Blick auf das verbleibende Programm. Im heutigen Länderblick geht es um ein Modellprojekt in Baden-Württemberg, ein Kindergarten ohne Spielzeug. 7.35 Uhr ist es. Deutschlands Pädagogen, meine Damen und Herren, blicken derzeit nach Baden-Württemberg. Hier wird nämlich ein außergewöhnliches Konzept ausprobiert. Ein Kindergarten ohne Spielzeug. Das Experiment im evangelischen Kastanien-Kindergarten in Hemsbach an der Weinstraße soll bundesweit Schlagzeilen machen. 21 verwandte Einrichtungen aus dem Ländle haben bereits Interesse an den Ergebnissen angemeldet. Die These hinter dem Projekt lautet, die vielen Dinge im Kinderzimmer machen arm und töten die Fantasie. Eberhard Reuß hat den Kindergarten in Hemsbach besucht.
Gemeinsam haben sie die Spielsachen weggeräumt, vom Fußball bis zum Kuscheltier. Jetzt müssen sich Nathalie, Corinna, Patrick, Sven, Jana und all die anderen Kinder vom Kastanienkindergarten selbst etwas einfallen lassen, was sie spielen möchten.
Fuchs geht rum. Der Fuchs geht rum. Da hab ich die Tina auf meinen Rücken gesetzt und dann hat die das Schwert gehalten und dann bin ich so gelaufen. Also, ich find's gut. Also, dass die Spielsachen jetzt mal ein bisschen weg für ein paar Tage, das ist besser. Weil da kriegt man viele Ideen und dann bastelt man noch mehr. Also es geht ohne Spielsachen auch gut aus.
Wenn die Kinder etwas basteln wollen, bekommen sie selbstverständlich die Utensilien und Werkstoffe, die sie benötigen. Sie müssen nur genau wissen und sagen, was sie wollen. Kindergärtnerin Andrea Schulz.
Es gab kritische Stimmen von Leuten, die einfach immer nur denken oder sehen, dass wir Kindern das Spielzeug wegnehmen. Wir wollen ihnen nichts wegnehmen, wir wollen ihnen was zurückgeben, nämlich ihre Fantasie. Und die Eigendynamik, die in ihnen steckt, wenn man sie nicht permanent mit irgendwas erdrückt und erstickt. Ne? Und das ist eigentlich, aber es gab Eltern, die natürlich kritisch oder die auch Angst haben bezüglich des Projekts, ob ihren Kindern es hier noch gefällt, ob sie Spaß haben oder ob sie dann nicht mehr gern kommen wollen. Und solche Dinge gab es schon. Aber so der Grundtenor der Eltern war eigentlich so positiv.
Schon fast ein halbes Jahr zuvor wurde mit den Eltern ausführlich über den Versuch gesprochen. Annelore Palme, die erste Vorsitzende des Elternbeirats.
Ich denke, die Schwierigkeiten kommen vielleicht erst, wenn so eine gewisse Zeit gelaufen ist. Die Kinder können, glaube ich, damit sehr gut umgehen. Und ich muss sagen, die Kinder packen das eh besser wie wir Erwachsene, weil wir so kopflastig sind. Und die Kinder nehmen das ganz unbedarft und probieren einfach aus. Und genauso ist es, glaube ich, auch gegangen, die ersten paar Tage.
Zusammen haben die Kinder Kissen genäht, einen Packpapierfußball gebastelt und Flugzeugmodelle entworfen. Keine Sehnsucht nach dem Spielzeug?
Manchmal schon, aber meistens will ich auch nicht mit den Spielsachen spielen, die ich zu Hause habe.
Hast du schon ausgeräumt?
Ja.
Was hast du denn weggetan?
Meine Barbies. Und einen Lastwagen. Und dann, ich habe auch mal einen Handstand zu Hause gemacht. Und ein Rad.
Selber sollen sie was unternehmen, auch zu Hause, ohne äußere Einflüsse und Anreize. Kindergärtnerin Renate Freudenberger.
Ich glaube, wir müssen die Kinder mehr kommen lassen. Die Kinder brauchen die Ideen und es ist wichtig, diese Ideen aufzugreifen und mit den Kindern umzusetzen.
21 andere Kindergärten haben in Hemsbach bereits angefragt und interessieren sich für den Versuch am Kastanienkindergarten. Noch liegen über 2,5 Monate vor Kindern, Eltern und Erzieherinnen. Doch Mütter wie Heike Wehner meinen schon jetzt,
Erwartungen hochschrauben sollte man nicht. Ich würde sagen, man muss sehen, wie die Kinder damit umgehen. Aber ich denke, dass mein Kind doch wieder vieles lernen wird, was Spielen betrifft. Denn auch mein Kind ist dabei, sich ins Kinderzimmer zu setzen, um Häufen und Spielsachen zu sagen, was mache ich? Also einfach spielen lernen und auch lernen, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Nicht wegen jedem Problem kommen, Mama, was soll ich tun? Sondern einfach sich mit einer Problemlösung auseinanderzusetzen.
Eberhard Reuß über einen Kindergarten ohne Spielzeug. Unser Länderblick heute früh, 7.39 Uhr.
Was ist Deutsch? Wann entstand ein deutscher Staat, eine deutsche Nation? Fragen, die Peter Krome an zwei Professoren für mittelalterliche Geschichte richtet.
Herr Brühl, Sie waren lange Jahre in Gießen Professor für mittelalterliche Geschichte. Herr Schneidmüller, Sie lehren dieses Fach zurzeit an der Universität von Bamberg. Haben Medievisten auf die Frage nach den 50 Jahre nach Kriegsende hierzulande leicht neuralgisch wirkenden Begriffen Deutschland und deutsche Nation inzwischen vielleicht eine neue Sicht gewonnen, die es uns leichter macht, mit diesen Begriffen zu leben?
In der Tat wird man sagen müssen, dass die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts ein gerüttelt Maß Verantwortung trägt für eine, wie wir heute sagen würden, verzerrte Darstellung des Geschichtsbildes, das wir heute von Deutschland und von den Germanen und von den Franken und so weiter haben. Das liegt daran, dass im 19. Jahrhundert vor allem ein übersteigerter Nationalismus in allen Ländern, nicht nur in Deutschland, keineswegs nur in Deutschland, Platz griff. In Frankreich hatte man das Problem, die Kelten, die Römer, sind das nun direkten Vorläufer der Franzosen? Sind das eigentlich Franzosen? Es gab historische Darstellungen in Frankreich, in denen also eine direkte Linie gezogen wurde von Vercingetorix bis hin zu dem damals heutigen Frankreich des 19. Jahrhunderts. In Deutschland war es ganz ähnlich, es war etwas einfacher. Für die deutsche Geschichtsschreibung gab es nur die Germanen.
Waren die Germanen Deutsche oder wer sind die Deutschen überhaupt, Herr Schneidmüller?
Es ist auffällig, dass die Geschichtswissenschaft eigentlich seit ihren Anfängen als kritische Geschichtswissenschaft, das heißt im 19. und im 20. Jahrhundert, sehr stark von zeitgebundenen Leitvorstellungen ausgeht. Und wir Moderne sind natürlich auch nicht frei davon. Das heißt, man hat im 19. Jahrhundert sehr gerne die Germanen als unmittelbare Vorläufer des deutschen Volkes gesehen. Ich glaube, um auch noch auf Ihre eingangs gestellte Frage einzugehen, dass wir heute die frühe Geschichte, die Volks- und Reichsbildung im Mittelalter ganz anders sehen, als dies noch unsere Vorgänger vor 20, 30 Jahren, um gar nicht von Vorgängern von etwa vor 150 Jahren zu reden, getan haben.
Das Reich, wir immer gelernt haben, sei das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Ja, ich habe also in der Universität immer gelernt, das waren Deutsche. Und die Franken waren Deutsche und schon die Merowinger, die die Römer abgelöst haben als Ordnungsmacht in diesem Teil der Welt, waren Deutsche. Waren das denn keine Deutsche? Welche Sprache hat Karl der Große gesprochen?
Zunächst mal zu der viel diskutierten Frage, war Karl der Große Deutscher oder Franzose? Das hat unsere Vorfahren sehr heftig bewegt, seit dem Mittelalter übrigens, nicht erst mal seit 100 Jahren. Das war schon im Mittelalter ein Thema. Darüber sind wir heute einfach weit hinaus. Wenn Sie heute einen Aufsatz schreiben wollten mit dem Thema, war Karl der Große Deutscher oder Franzose, ganz egal, dann würde keine seriöse Zeitschrift das noch annehmen.
Ja, wenn das so ist, Herr Brühl, was war er denn dann?
Ja, er war Franke.
Ach, er war Franke. Und was er gesprochen hat, war?
Fränkisch.
Das war Fränkisch.
Ich denke, die Frage der Sprache spielt im Mittelalter sicher eine gewichtige Rolle, wird aber unter dem Eindruck der Sprachdiskussion des 19. und 20. Jahrhunderts gewaltig überschätzt. Die Sprache schafft natürlich Identität, aber sie schafft kein Volk. Viel wichtiger scheint mir auf Ihre gestellte Frage, ob es denn so sei, dass die Germanen des Tacitus oder Karl der Große und seine Franken Deutsche wären, dass wir heute als Medievisten ganz klar sagen müssen, das sind keine Deutschen. Die Deutschen oder das deutsche Volk ist keine überzeitliche Größe, das einfach vorhanden ist und immer wieder sich manifestiert. Nein, das deutsche Volk ist eine historische Entwicklung, eine Entwicklung, die ganz klar nach der karolingischen Zeit sich ausformt und dann allmählich in das Licht der mittelalterlichen Geschichte tritt. Das heißt, das Volk ist ein Ergebnis von Geschichte und treibt diese Geschichte nicht an.
Herr Brühl, wie ist das deutsche Volk entstanden?
Zunächst einmal, es ist eine wichtige Feststellung zu treffen. Nicht das Volk hat den Staat geschaffen, sondern der Staat das Volk. Das ist in Frankreich relativ unbestritten. Für Deutschland hat man immer von, entschuldigen Sie das schreckliche Wort, völkischer Geschichtsschreibung gesprochen. Und im Rahmen dieser Völk, das impliziert ja, erst kommt das Volk und dieses Volk schafft sich seinen Staat. Dahinter steht unausgesprochen eben die Idee, die Deutschen waren von Anfang an da. Sie haben nur ihren Staat nicht gehabt und der wurde dann eben allmählich geboren und das, da streitet man dann drum, war das Ende 9., Anfang 10. oder irgend sowas. Aber der ganze Gedanke war eben, es ist erst einmal ein deutsches Volk da, auch eine deutsche Sprache selbstverständlich, und die schafft dann relativ kurzfristig das deutsche Volk. Wir wissen heute, dass es genau umgekehrt ist. Dass, und für Frankreich wohlgemerkt dasselbe, dass erst einmal ein Staat vorhanden ist und dieser Staat dann allmählich und im Laufe von Jahrzehnten seinen, ich möchte das Wort Staatsbürgern vermeiden, weil das zu modern klingt, aber seinen Untertanen das Gefühl vermittelt, sie wohnen und sie gehören zu einem Volk.
Muss man das so verstehen, dass das also keine von Natur gewachsene Gemeinschaft ist, sondern auf eine klare politische Entscheidung zurückzuführen ist, was ein Volk und eine Nation ist und was nicht?
Es ist ganz klar, dass jede politische Gruppenbildung, um zunächst einmal sogar den Begriff Volk oder Nation zu vermeiden, dass jede politische Gruppenbildung nicht von gleichsam biologistischen Voraussetzungen ausgeht, nicht von gleicher Herkunft, von gleichem Blut. Das sind Vorstellungen, die wir zunehmend überwinden müssen, in der Wissenschaft wie in der Politik ja auch. Sondern dass ganz im Gegenteil es immer politische, soziale oder auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind, auch kulturelle natürlich, die die Gruppe hervorbringen. Wenn wir dieses sehr einfache Modell auf die mittelalterliche Geschichte anwenden, dann stellen wir fest, dass jede Gruppenbildung, seien es die sogenannten germanischen Stämme, seien es später die großen mittelalterlichen Nationen, aus denen ja unsere neuzeitlichen Nationen dann später hervorgegangen sind, dass also alle diese Gruppen immer aufgrund solcher politischer Rahmenbedingungen entstanden sind. Da gibt es 3 oder 4 Elemente, die immer zu nennen sind. Es ist sicherlich das Königtum, das die einigende Klammer bildet. Es ist zum anderen aber auch der Wille des Adels, politisch zusammenbleiben zu wollen. Also wenn Sie mir hier das hochtrabende Wort der politischen Schicksalsgemeinschaft gestatten, dann haben wir viel eher Zugang zu dem Phänomen der Nationsbildung, als wenn wir uns vorstellen, dass hier eine Abstammungsgemeinschaft oder eine Blutsgemeinschaft in die Geschichte tritt. Die deutsche Nationsbildung des 19. Jahrhunderts, wo sich das Volk sein Reich schafft, hat im Grunde genommen unser Bild von der mittelalterlichen Nationsbildung so überformt, dass wir erst so ganz allmählich wieder in der Lage sind, hier entmythologisierend zu wirken und zu den eigentlichen mittelalterlichen Befunden vorzustoßen. Das ist ja etwa auch der Ansatz, den Herr Brühl verfochten hat, zu sagen, es gibt keine Deutschen, sondern wir haben lange Zeit Franken, die sich allmählich aufspalten in 2 Großverbände, aus denen dann noch allmählicher die Franzosen und die Deutschen hervorgehen.
Jetzt ergibt sich im Laufe der Entwicklung ja eine merkwürdige Unterscheidung. Auf der einen Seite gibt es dann die Völker, die sich sehr um ihre eigene Nationwerdung kümmern, Engländer, Franzosen insbesondere. Vorhin ist das Stichwort späte Nation gefallen. Könnte es was damit zu tun haben, dass der Gedanke der Reichsidee unter den, in Anführungszeichen, Deutschen eben so lange überwichtig gewesen ist, also vorherrschend gewesen ist, dass deswegen verabsäumt worden ist, eine kleinere Idee der Nation zu verfolgen. Herr Brühl?
Ja, das ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Ergänzend zu dem, was Herr Schneidmüller gerade sagte, möchte ich betonen, es ist Heinrich IV., also Ende 16. Jahrhundert.
Der Canossa-Kaiser.
Ja, der mit dem Huhn im Topf. Heinrich IV., der sagt, ich habe nichts dagegen, dass die Leute, die Spanisch sprechen, zum spanischen König gehören. Und ich habe auch nichts dagegen, dass die Leute, die Deutsch sprechen, zum deutschen König gehören. Das hätte dann Ludwig XIV. Nicht mehr gesagt. Aber ich möchte, dass alle Leute, die Französisch sprechen, zu meinem Königreich gehören.
Hier also Sie meinen anderen Heinrich IV.?
Ja, den Heinrich IV. Und hier müssen wir den Franzosen natürlich.
Den Franzosen. Ja.
Da sind wir Ende des 16., also um 1600. Da spielt auf einmal das Sprachelement eine ganz wichtige Rolle. Und für die heutigen Historiker ist auch die Sprache ein wichtiges Argument. Aber vergessen Sie nicht, zum Ostfränkischen Reich hat immer Cambrai, Verdun gehört und so weiter, in denen man nie fränkisch, also dem man romanisch gesprochen hat, nicht wahr? Das hat niemanden gestört, sondern es ist also ganz normal empfunden worden. Es ist eben die Tatsache, dass Nicht-Stämme, das ist eben die späte Entwicklung, aus diesen Völkern, die das Ostfränkische und das Westfränkische Reich gemacht haben, werden dann im Ostfrankenreich Stämme. Auch das ist eine Entwicklung von Jahrzehnten, wenn nicht von Jahrhunderten. Wir sind immer gewohnt zu sagen, von der Weimarer Verfassung her, das Volk, das deutsche Volk in seinen Stämmen. Das ist in Ordnung für das 20., das ist auch in Ordnung für das 16. und 17. Im 11., 12. ist das schwierig, denn die Franken und die Sachsen und die Bayern, die empfinden sich noch durchaus als Völker mit einem eigenen Recht, mit einer eigenen Verfassung, mit einem eigenen Denken und auch mit den Rivalitäten, die unter solchen Völkern eben nur allzu leicht aufflackern. Es gab zwischen Sachsen und Franken und zwischen Bayern und Franken, ja Gott, da gab es Handgemenge, die bis zu kleinen Schlachten ausuferten. Obwohl diese Völker in einem Reich vereint waren.
Ja.
Sie fragen dabei natürlich zu Recht nach dem Reichsbegriff. Der Reichsbegriff ist im Mittelalter unpolitisch zu sehen. Er ist also nicht mit der Bürde der Zeit nach 1945 natürlich behaftet. Nicht? Weil er ist unpolitisch zu sehen. Und wir müssen deutlich sagen, dass das lateinische Äquivalent Regnum keine besondere emotionale Aufladung besitzt. Diesen Begriff gibt es auf verschiedenen Schichten und in verschiedenen Völkern. Das muss ja deutlich gesagt werden, sowohl in Westeuropa als auch im Reich, das wir hier im Blick haben. Nur dieses Reich, das Reich, das wir später dann Deutsches Reich nennen, hat im 10. Jahrhundert eine, man sagt so gerne, Aufgipfelung. Eben dadurch erfahren, dass es Otto dem I. ja bekanntlich gelang, das Kaisertum 962 zu erringen. Seine Nachfolger haben dieses Kaisertum bis zum Jahre 1806 mit sehr vielen Brüchen natürlich festgehalten.
Aber und das war doch eine politische Idee, dieses Kaisertum.
Und haben dann
nicht umsonst hat doch der Enkel von Otto dem Großen auf seine erste Bulle Renovatio Imperii Romanorum geschrieben.
Sehr, sehr richtig. Diese römische Verbrämung dieses Reiches, das noch gar nicht genau wusste, was für ein Reich es eigentlich war, ob es ein sächsisches, ein fränkisches, vielleicht sogar ein deutsches Reich, das war ganz unausgegoren und nicht bewusst. Diese römische Verbrämung hat die deutsche Geschichte ganz entscheidend geprägt und in ganz anderer Weise geprägt als alle anderen Nationen.
Ja. Denn uns ist natürlich sehr problematisch, dass man dieses römische Reich, es gab kein anderes Reich, das zum Vorbild genommen werden konnte, wenn man den Kaisertitel hat. Also natürlich sind diese Kaiser römische Kaiser. Und sie zählen ja auch ab Augustus. Also Barbarossa ist ja so und so viel, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, Kaiser seit Augustus. Diese Präjudizierung des Reiches als ein römisches Reich ist natürlich, wenn Sie so wollen, antinational. Nicht wahr? Die eigenen Stationen spielen dabei keine Rolle. Es ist ein römisches Reich. Und Formulierung römisches Reich deutscher Nation ist ja eine Einengung. Das ist ja gar nicht gedacht gewesen.
Das ist ja erst sehr spät.
Ein deutschen gehöriges Weltreich, so ist das nicht gemeint.
Wann wurde der Begriff geprägt, deutscher Nation?
Ganz spät, 15. Jahrhundert. Also als es eigentlich vorbei war.
Ja. So lange war das also gar kein deutsches Reich?
Nein, es war ein römisches Reich.
Ist ja wichtig, das mal klarzustellen.
Man darf nicht sagen, die Deutschen, also man sagt es immer wieder, weil wir so gewohnt sind, die deutschen Kaiser. Es hat nie einen deutschen Kaiser vor Wilhelm I. 1871 gegeben.
Aha.
Das waren alles formaljuristisch römische Kaiser. Und dann gab es den österreichischen Kaiser, der war wieder kein deutscher Kaiser. Das war aber auch erst wieder 1804. Also Sie sehen, wir sind hier mitten in der Neuzeit.
Ja.
Ja. Dieser römische Charakter muss herausgestellt werden. Sogar der Königstitel ist ja seit dem 11. Jahrhundert König der Römer, Rex Romanorum. Einen König der Deutschen hat es staatsrechtlich nicht gegeben. Also ich denke, wenn wir uns davon freimachen, dass Nationen keine gleichsam vorgegebenen Schicksalsgemeinschaften sind und dass das Recht der Nation auf einen bestimmten Lebensraum über die Geschichte hin festgeschrieben ist, dann haben wir schon sehr viel gelernt aus der mittelalterlichen Geschichte und können deutlich machen, dass solche Prozesse von Gruppenbildung auch veränderbar sind. Nicht wahr? Auch in der Zukunft können neue Nationen entstehen, das muss ganz deutlich gesagt werden, neue Gruppen entstehen und alte sich verändern.
halte keineswegs Vaterlandsliebe für Schwachheit. Ich halte sie für etwas sehr, sehr Wünschenswertes und sehr Wichtiges. Aber man sollte sie eben nicht bis zum Exzess treiben. Es sollte nicht aus Vaterlandsliebe und aus Patriotismus ein krankhafter und übersteigerter Nationalismus werden. Da liegt die Gefahr, nicht in der Vaterlandsliebe. Die halte ich für etwas, eine selbstverständliche Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben der Nationen. Denn wenn ein Volk immer nur mit Minderwertigkeitskomplexen herumläuft und die anderen eben nicht, das kann nicht gut gehen. Ich bin der Meinung, dass wir durchaus auf unsere eigene Tradition und die Franzosen auf ihre stolz sein dürfen. Es ist jedoch so, dass eben in Frankreich wie in Deutschland dieses Gefühl des Eigenständigseins, des Getrenntseins erst recht spät aufgekommen ist. Und dass die Franzosen ohne Einfluss der römischen Entwicklung, von der wir eben stärker betroffen waren als die Franzosen, dass sie auch eben eine sehr starke und auch durchaus zeitweilig nationalistische Entwicklung genommen hat. Das ist gar keine Frage, nicht wahr? Das wäre töricht zu sagen, die Franzosen waren immer gute Europäer, die bösen Deutschen. Wenn ich also statistisch arbeite, haben die Franzosen sehr viel mehr Kriege geführt als die Deutschen. Das ist alles, das darf man nicht so einfach sehen. Ich möchte durchaus meinen, dass die Verbundenheit zum eigenen Volk nicht herabgesetzt werden sollte, dass Patriotismus, Vaterlandsliebe ist das deutsche Wort dafür, etwas sehr, sehr Wünschenswertes ist. Man sollte sich hüten vor den Verirrungen, nicht nur etwa des Dritten Reiches, das sowieso, man sollte sich hüten vor den Verirrungen, die das im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert genommen hat.
Die Nationsbildung ist ein Faktum. Wir leben in einer Welt, die sich immer noch sehr stark national definiert, wie auch immer. Wenn wir überhaupt vernünftig damit umgehen im Sinne von politischer Bildung und politischer Aufklärung, dann müssen wir die Mechanismen erklären, die Probleme erklären, die Irrwege in den Blick nehmen und die Chancen sehen. Von daher denke ich, dass ich überhaupt die Nationsbildung nicht als Irrweg, als Irrtum oder als Chance sehe, sondern sie ist ein Fakt für die europäische Geschichte und wir müssen damit leben.
WDR 3, Zeitfragen, Streitfragen. Zwei Professoren für mittelalterliche Geschichte diskutierten mit Peter Krome die Frage, was ist Deutsch? Bernd Schneidmüller lehrt in Bamberg. Karl Richard Brühl verfasste die Studie Deutschland und Frankreich, erschienen im Böhlau Verlag Köln.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 174. Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 Ländern. 2 davon sind die Länder Brandenburg mit der Landeshauptstadt Potsdam und Berlin. Wenn bei der Volksabstimmung am 5. Mai 1996 mindestens 25% der Wahlberechtigten in diesen beiden Ländern dafür sind, gibt es 3 oder 6 Jahre später nur noch 15 Bundesländer. Und 1 davon ist dann das neue Bundesland Berlin-Brandenburg mit der Landeshauptstadt Potsdam. Durch die Vereinigung der beiden Länder entstünde durch einen Staatsvertrag das 5. größte Bundesland. Aber das ist noch gar nicht sicher. Norwegen wollte der Europäischen Union beitreten, aber bei der Volksabstimmung wurde der Beitritt abgelehnt. So etwas könnte nächstes Jahr am 5. Mai auch wieder passieren, denn die meisten Leute sind noch nicht davon überzeugt, dass damit große Vorteile verbunden sind. Jetzt mussten erstmal die beiden Landesparlamente der Vereinigung der beiden Länder zustimmen. Dazu bedurfte es in beiden Parlamenten, im Berliner Abgeordnetenhaus und im Landtag von Brandenburg, einer Zweidrittelmehrheit und die wurde erreicht. Kurz vor 2 wurde im brandenburgischen Landtag bekannt gegeben, dass 64 der 88 Landtagsabgeordneten zugestimmt hatten. Als dann um 14 Uhr auch in Berlin das Abstimmungsergebnis feststand, sangen ein paar Abgeordnete die Hymne der Mark Brandenburg, steige hoch, du roter Adler. Vielleicht haben sie dabei daran gedacht, dass im neuen Landesparlament die Berliner Abgeordneten die Mehrheit haben werden. Es wird schwer sein, die Leute von den Vorteilen der Vereinigung zu überzeugen. Vielleicht kann die Verwaltung dann etwas rationeller und billiger arbeiten. Vielleicht funktioniert die Wirtschaftsförderung in einem größeren Land besser als jetzt. Es könnte aber auch Schwierigkeiten geben mit den Westberlinern, die nach der Vereinigung mit Ostberlin im Land Berlin die Mehrheit hatten, während in dem neuen Land die ehemaligen DDR-Bürger in der Mehrheit sind. Aber schon jetzt ist es so, dass alles, was in Brandenburg geschieht, auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Berlin beeinflusst. Berlin ist auf allen Seiten vom Land Brandenburg umgeben. Deshalb ist es für die Berliner gut, wenn sie in dem neuen Land mitbestimmen können. Dass sie aber dann in dem neuen Landesparlament die Mehrheit haben, möchten sie lieber nicht laut sagen, denn das ist es gerade, was den Brandenburgern bei diesem Staatsvertrag nicht gefällt. Deshalb sagt man lieber laut, dass es für die Brandenburger auch gut ist, wenn sie künftig auch bei Entscheidungen über Berlin mitwirken können. Das wichtigste Argument für die Vereinigung ist vielleicht, dass viele Leute, die in einer Großstadt wohnen, lieber in der Nähe von der Großstadt wohnen wollen. Zu DDR-Zeiten konnte man als Westberliner nicht einfach nach Potsdam umziehen, aber seit es die DDR nicht mehr gibt, sind schon viele Berliner in die Umgebung von Berlin umgezogen. Dadurch verändert sich die soziale Struktur in der Stadt und in der Umgebung von Berlin wird immer mehr gebaut. Aus Bauernland wird Bauland. Dagegen kann man aber in Berlin nichts machen, weil sich jeder seinen Wohnsitz selber aussuchen kann und in den Orten in der Nähe von Berlin freut man sich, wenn dort Leute hinziehen, die dann dort Steuern bezahlen. Wenn diese Orte zum selben Bundesland gehören wie Berlin, haben sie kein Interesse mehr daran, dass Berliner dort, wo Wald und Felder waren, Einfamilienhäuser bauen. Dann brauchte man auch keine Straßen mehr zu bauen, damit diese Leute nach Berlin zur Arbeit fahren können. Deshalb sind auch die Grünen für die Vereinigung, aber das sind Gründe, die für die meisten Leute schwer einzusehen sind. Die Brandenburger fürchten, dass sie nach der Vereinigung keine Brandenburger mehr sein werden, sondern Leute aus der Umgebung von Berlin. Man möchte deshalb künftig noch mehr betonen, dass sie nicht nur auf ihr Land stolz sein können, sondern auf die Stadt, in der sie als Brandenburger leben. Deshalb spricht man von einer Funktionalreform. In dem neuen, größeren Land sollen die Städte mehr Rechte und Funktionen bekommen als bisher. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 174. Danke.